Wir wollen ein paar bekannte Verse aus 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 lesen. 1. Mose, Kapitel 1, ab Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Während der Herrschaft Theodosius des Großen, des Kaisers des Oströmischen Reichs, die Leute nun noch mehr an Abgaben zahlen mussten. Und in der Hitze des Gefechts zerstörten die Stadtbewohner Antiochias unter anderem eine Statue der gerade erst verstorbenen Kaiserin Flakilla, der Frau von Theodosius. Und der Kaiser, er war sehr aufgebracht und er sandte Soldaten gegen die Stadt, um sie gewaltsam einzunehmen und zu überwinden. Als die Herolde, die Boten herbeieilten, um die Stadt davon zu unterrichten, dass nun der Kaiser mit Streitmächten gegen sie ankommt, da bat ein Geistlicher, Makedonius, einen der Herolde, dem Kaiser eine Antwort zu überbringen. Und er sagte: Sage dem Kaiser diese Worte, dass er nicht nur ein Kaiser ist, sondern auch ein Mensch. Und darum soll er nicht nur auf sein Reich achten, sondern auch auf sich selbst. Denn er, der ein Mensch ist, er herrscht doch auch über solchen, die Menschen sind. Lass ihn darum nicht Menschen so barbarisch gebrauchen, die doch im Bild Gottes geschaffen wurden. Er ist zornig. Im Himmel zornig sein, wenn sein herrliches Bild im Menschen so verächtlich missbraucht wird. Oh, was für ein Unterschied besteht aber zwischen einer verständigen Seele und einem bronzenen Bild. Wir können für das eine Bild 100 neue aufstellen, aber der Kaiser kann nicht ein einziges Haar der Männer zurückgeben, die er töten wird. Diese Worte wurden dem Kaiser berichtet und sie dienten wohl mit dazu bei, dass er tatsächlich seinen Ärger bezwang und seine Truppen abzog. Er argumentierte mit dem Bild Gottes im Menschen, mit der Schöpfung Gottes. Und das ist auch das Thema in der 11. Frage des Katechismus: Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Und im Katechismus wird es so beantwortet: Gott schuf den Menschen, Mann und Frau, im Blick auf die Erkenntnis, Gerechtigkeit und Heiligkeit, einschließlich der Herrschaft über die Geschöpfe nach seinem eigenen Bild. Wir wollen einmal betrachten die besondere Aufmerksamkeit, die in der Schöpfungsgeschichte der Schöpfung des Menschen gewidmet wird. Wir finden, anders als bei all den anderen Schöpfungstagen und Schöpfungswerken innerhalb dieser Tage, ein besonderes Vorwort, wenn man so will. Wir haben es gerade gelesen. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Es gibt sozusagen eine Art Beratung innerhalb der Trinität Gottes. Lasst uns Menschen machen. Und hier sehen wir, dass die Schöpfung des Menschen ein besonderer Vorsatz vorausgeht, ein besonderer Ratschluss, eine besondere Aufmerksamkeit. Und dann ist es auch so, es ist hier am Ende des Kapitels, dass wir das lesen, nämlich die Stellung der Schöpfung des Menschen in der Schöpfungsgeschichte ist ganz am Ende. Aber das bedeutet, es ist die Krone der Schöpfung. Gott beginnt die Schöpfung mit den leblosen Formen und die Trennungen der Räume und es wird dann immer komplexer und immer bedeutender. Licht und Finsternis, Wasser, Luft und Land, Pflanzen und Gestirne und dann die Wasser- und Lufttiere bis hin zu den Landtieren. Und die Menschen sind die letzte Schöpfung Gottes und damit die Krone der Schöpfung. Erst bereitet er alles um sie herum, Lebensräume und all das, was ihnen zur Nahrung und zur Freude dient und zum Nutzen dient. Und dann ganz am Ende setzt er den Menschen hinein, wo alles bereitet ist für den Menschen. Und dann erfahren wir noch einen Unterschied in der Schöpfungsgeschichte. Anders als all die anderen Dinge, die Gott geschaffen hat, wird hier, gibt es auch eine besondere Beschreibung, wie Gott den Menschen geschaffen hat. So detailliert und genau beschrieben. Und vermutlich hat Gott tatsächlich auch den Menschen in einer anderen Weise geschaffen, als all die anderen Dinge, die er geschaffen hat, als all seine anderen Werke. Im zweiten Kapitel erfahren wir, wie Gott den Menschen aus Erde geformt hat und Atem des Lebens eingehaucht hat von Gott in die Nase Adams. Es ist eine absolut vertraute, persönliche Nähe. Und tatsächlich, wir sehen hier, Gott schafft Person. Er schafft nicht nur Leben, er schafft Persönlichkeit. Er schafft Menschen, die mit Gott in Beziehung sein sollen, die vor Gott und mit Gott leben sollen. Er schafft Menschen zur Gemeinschaft mit ihm. Und das sehen wir dann auch, diese Betonung der Gemeinschaft, nicht nur darin, dass sie vor Gott leben sollen, sondern auch, obwohl Gott auch die Tiere als männlich und weiblich geschaffen hat, wird es bei den Menschen besonders betont, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch soll also nicht nur in besonderer Gemeinschaft mit Gott leben, sondern auch eine ganz besondere Beziehung untereinander haben. Einheit in Zweisamkeit. Gemeinschaftliches Wirken von Mann und Frau. Und Mann und Frau erfüllen gemeinsam einen Zweck, den Gott für die Menschheit gedacht hat. Sie sollen gemeinschaftlich wirken und leben vor Gott, in Gemeinschaft mit Gott. Und vor allem, und das sticht hier heraus, bei all diesen Besonderheiten gibt es eine Sache, die das alles noch weit übertrumpft. Es heißt hier, der Mensch wurde geschaffen im Bild Gottes. Und das wird gleich mehrfach wiederholt. In Vers 26 heißt es, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Also hier wird es zweimal betont und dann auch in Vers 27, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist geschaffen im Bild Gottes. Was bedeutet das? Und das ist unser zweiter Punkt, die Schöpfung im Bild Gottes. Wenn hier im Katechismus die Frage gestellt wird, wie hat Gott den Menschen geschaffen, dann ist nicht nur diese besondere Herausstellung des Menschen im Blick, sondern gerade dieser Fokus, was meint die Bibel, wenn es heißt, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde. Das ist diese höchste Herausstellung, diese höchste Hervorhebung, die hier in der Bibel gemacht wird. Die Schöpfung im Bild Gottes. Ein alter Prediger, Dr. Robert South, er hat ein interessantes Zitat. Wir können von der Pracht der Ruinen die Stattlichkeit des Gebäudes erahnen. Ein Aristoteles war nur der Schutt eines Adams. Und Athen war nur Bruchstücke des Paradieses, sind nur Bruchstücke des Paradieses. Das Bild Gottes ist im Menschen wie eine Ruine, zu Bruch gegangen. durch die Sünde. Und die klügsten und höchsten der Menschheitsgeschichte, hier Robert Sauss, er hat in Aristoteles wohl einen der größten Philosophen Griechenlands, der einen weltweiten Einfluss hat, herausgegriffen und sagt, also das ist nur eine Ruine, nur ein Schutt von dem, was Adam einst für Fähigkeiten hatte. Aber von dem, was wir jetzt sehen, von den Ruinen, von dem Schutt, können wir rückschließen auf das, was einmal war. So wie wir heute vielleicht noch in Rom oder irgendwo in Griechenland diese alten Bauwerke sehen, manchmal auch hier noch irgendwelche Viadukte oder sowas, und man denkt, oh, was waren das für enorme Baumeister, die es schafften, selbst mit so primitiven Maschinen solche Bauwerke zu konstruieren, die über Jahrhunderte Bestand haben. Und so, wir können an vielen Besonderheiten und Fähigkeiten des Menschen erkennen, wie er über die Tierwelt erhaben ist, überlegen ist. Durch die ganze Fassung der Seele, das Nachdenken, die Verständigung von komplexen und abstrakten Dingen, der Gebrauch von Materialien dieser Welt und die Herstellung von Instrumenten und Gegenständen, Maschinen und so viele Dinge, wo wir merken, der Mensch, er ist wirklich verschieden von dem Tier. Hier gibt es ganz andere Qualitäten. Er ist anders geschaffen. Doch wir können nicht nur anhand der Bruchstücke auf die ursprüngliche Form rückschließen, sondern auch anhand dem, wie und was Jesus durch die Wiedergeburt, durch den Glauben, durch seinen Geist wiederherstellt und erneuert. Und davon redet die Bibel. Und darauf geht auch unser Katechismus ein. In Kolosser 3, Vers 9 wird eine Sache dargestellt, die im Christen wiederhergestellt wird. Kolosser 3, Vers 9 und 10. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen, das ist der sündige Mensch, der gefallene Mensch, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also hier finden wir die gleiche Wendung, nämlich eine Schöpfung nach dem Bild des Schöpfers, nach dem Bild Gottes. Und hier ist ein Merkmal erwähnt, nämlich zur Erkenntnis. Gott hat den Menschen ursprünglich weise und verständig erschaffen. Noch weiser und verständiger als die größten Philosophen, als die größten Wissenschaftler oder Lehrer, als ein Aristoteles oder ein Goethe oder wer auch immer uns in den Sinn kommt. Erkenntnis gehört zu den wesentlichen Kennzeichen des Bildes Gottes. Der Mensch sollte über allen anderen Gott und sein Werk erkennen. Diese Schöpfung, das, was Gott getan hat, aber auch Gott selbst erkennen. Und darum gehört zu diesem Bild Gottes, dass der Mensch eine Erkenntnis hat. Adam war ein wohlgefälliges und gutes Leben vor Gott. Er erkannte Gott in seinem Wesen und in seinen herrlichen Eigenschaften viel umfassender, als es die höchste menschliche Wissenschaft und Forschung jemals durchdringen kann. Das Gesetz Gottes, wir haben davon gelesen, es war in größter Klarheit auf sein Herz geschrieben. Und er hatte alle mentalen und vernünftigen Kapazitäten, um die Aufgaben auszuführen, die Gott ihm gab. Er hatte Erkenntnis von Gott und Erkenntnis der Werke Gottes. Wir sehen, und Adam hat die Kenntnis, allen einen Namen zu geben. Und wir sehen es darin, dass er die Kenntnis hatte von dem, was Gott geschaffen hat. von den Tieren und von den Pflanzen. Er wusste, wie er es bebauen kann. Er wusste, wie er es benennen kann. Er wusste, wie er es gebrauchen kann. Er wusste, wie er es bewahren kann. Und alle seine Entscheidungen, alle seine Gedanken, alle seine Haltungen waren geprägt von einer tiefen Erkenntnis dessen, wer Gott ist und wozu er alle Dinge geschaffen hat. Auch als Eva ihm zugeführt wird, hat er eine Erkenntnis. Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Und Gott unterweist ihn das Geheimnis der Ehe. Erkenntnis ist ein Teil dieses Bildes Gottes, das er in den Menschen geprägt hat. Und das Zweite, ein Zweites ist Gerechtigkeit. Wir finden das im Epheserbrief, Kapitel 4. Epheser, Kapitel 4. Hier lese ich mal ab Vers 21. Hier schreibt Paulus, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Hier haben wir also das gleiche Bild. Es ist hier der gefallene Mensch, der seit dem Sündenfall in Adam völlig in Sünde abirrt und, wie es hier auch heißt, der sich selbst zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, und jetzt hört einmal zu, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier ist das Gleiche gemeint, der nach Gott geschaffen ist, das heißt nach dem Bild, nach der Ähnlichkeit Gottes geschaffen ist. Und hier finden wir zwei Merkmale. Das eine ist wahrhaftige Gerechtigkeit und das andere Heiligkeit. Nun, wahrhaftige Gerechtigkeit, das bedeutet, Adam war vollkommen gerecht geschaffen. Wenn er in dem Bild Gottes geschaffen wurde, dann war er vollkommen gerecht. Das heißt, sein Leben entsprach vollkommen der Richtschnur und dem Maßstab Gottes. Er kannte Gott und er vollbrachte seine Pflicht und Aufgabe, zu der Gott ihn berufen hatte. Der Mensch war auch darin ein Bild Gottes, weil sein Wille dem Willen Gottes entsprach. Und er tat das, was Gott gefiel. Er hatte selbst Freude daran, an dem, was Gott erfreute. Und Heiligkeit, nicht nur der Wille und die Tat, sondern die ganze Haltung, die innere Ausrichtung waren gottgemäß. Heiligkeit bedeutet abgesondert. Abgetrennt von allem Bösen. Er rang nicht nur sich zum Gehorsam, wie wir es heute Morgen bei Abraham gelesen haben, wo es ein Kampf war um Gehorsam, wo es in all den Bereichen des Lebens viel Anstrengung brauchte, um nicht den eigenen Willen vorkommen zu lassen und die falschen Gedanken und die falschen Gefühle, sondern das alles dem Willen Gottes unterzuordnen. Nein, Adam war vollkommen heilig geschaffen. Und Eva war vollkommen heilig geschaffen. Ihre Empfindungen waren rein und heilig. Seine Seele war frei von jeglicher Unordnung oder Unruhe. Sein ganzer Sinn war auf das Richtige ausgerichtet. Seine Gefühle waren auf das Reine fokussiert. Und das in richtiger, in angemessener Weise. Er liebte und er freute sich mit ganzem Herzen und all seiner Kraft an dem, was auch Gott liebt und woran er sich erfreut. Die Aspekte des Bildes Gottes, die in der Seele des Menschen eingeprägt wurden, waren also besondere Erkenntnis auf seinen Verstand und völlige Gerechtigkeit auf seinen Willen und wahre Heiligkeit auf seine Empfindungen. Das Bild Gottes. Doch neben diesen seelischen Verfassungen, in der Gott den Menschen geschaffen hat, ihm ähnlich, in seinem Bild, beschreibt uns die Bibel noch einen Aspekt, in welchem der Mensch Gott ähnlich ist oder das Bild Gottes tragen soll. Und zwar in der Aufgabe des Menschen. Der Mensch, er soll mit diesen besonderen Fähigkeiten eine Aufgabe ausführen. Und zwar hat Gott den Menschen, Mann und Frau, bestimmt, über die Schöpfung zu herrschen. Über all die anderen Werke Gottes zu herrschen. Und damit sollten sie als Vizeregenten die Herrschaft und Autorität Gottes widerspiegeln. Theodosius, er war so aufgebracht über die Zerstörung dieser Statue seiner Frau, weil diese Statue natürlich die Ehre und Herrschaft des Kaisers und der Kaiserin. Gott hat den Menschen über seine ganze Schöpfung gestellt, dass anhand des Menschen und in der Weise, wie Gott den Menschen geschaffen hat, sichtbar sein soll, Gott herrscht über die ganze Schöpfung. Und der Mensch ist ein Zeichen dafür. Ihm hat er alles unterstellt. Hier wird es sichtbar, hier wird es dargestellt. Der Mensch, er regiert gottgemäß, Gott entsprechend. Und deswegen soll auch der Mensch die Herrschaft Gottes widerspiegeln, indem der Mensch Gott ähnlich herrscht, nämlich mit einer guten Fürsorge, mit einer weisen Ordnung. In Offenbarung 5, Vers 9 wird auch dieser Aspekt beschrieben als etwas, was wiederhergestellt werden soll. Wir haben es auch gerade in Psalm 8 besungen, ja, dass Gott dem Menschen alles unter seine Füße gelegt hat. Er soll über alles herrschen, über die Schafe und Rinder und die wilden Tiere und Fische und Vögel und alles. Und tatsächlich ist das auch etwas, was Jesus in der Wiedergeburt durch diesen neuen Menschen, den er in uns schafft, wiederherstellt. In Offenbarung 5, Vers 9, wir haben es auch gerade in der Bibellese gelesen, hier wird Gott angebetet dafür, dass es heißt, und du hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Gott, der Sohn, das Lamm, das geschlachtet wurde, das auf dem Thron sitzt, es wird angebetet und hier wird gesagt, du hast Menschen erkauft und sie werden zu Königen und Priestern, die über die Erde herrschen, über die erneuerte Erde, über den neuen Himmel und die neue Erde. Die Herrschaft im Bild Gottes wird wiederhergestellt werden. Und die Erlösten, sie werden herrschen, nicht über irgendwelche anderen Menschen primär, nicht über die, die nicht glauben, sondern die werden hinweggetan werden in die Hölle. Sie werden über die ganze Schöpfung herrschen, so wie Adam es am Anfang mit Eva tat, dass sie über die Tiere und die Natur und alles herrschen. Nun, drei kurze Anwendungen dazu. So wie wir aus den Ruinen die ursprüngliche Herrlichkeit zurückführen können, so können wir nun auch wertschätzen und uns darüber freuen, was Jesus durch die Wiedergeburt im Glauben erneuert. Dass wir erkennen dürfen, wer Gott ist. Das ist eine herrliche Eigenschaft, dass wir erkennen dürfen, denn Unkenntnis macht uns wie die unvernünftigen Tiere, heißt es im Petrusbrief, die nur zum Verderben da sind. Aber da, wo wir Gott erkennen können, da werden wir dem Bild Gottes wieder nachgestaltet, umgestaltet. Wir dürfen Gott erkennen und deswegen dürfen wir auch seine Werke erkennen und verstehen, wozu Gott alles getan hat. Und Gerechtigkeit stellt Gott in uns wieder her. Dass wir wieder das tun können, was Gott sagt, was gut und richtig ist. Dass wir nicht mehr das Ganze nicht nur in einer äußeren Form, sondern auch in einer Heiligkeit. Dass Gott unsere ganze Gesinnung verändert. Dass wir plötzlich das lieb haben, was heilig und rein und gut und vollkommen ist. Und wir selber immer mehr abgetrennt werden von der Sünde, die so auch schauen, das, was Gott wiederherstellt. Das Bild, das er in uns prägen wird. Wir kennen diese wunderbare Verheißung in Römer 8. Römer 8, die sogenannte goldene Kette. Und hier heißt es, Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist das, was Johannes dann auch sagt. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Erkenntnis, wahrhaftige Gerechtigkeit, Heiligkeit, es wird etwas sein, was in uns wiederhergestellt wird. Und wir werden herrschen über die Schöpfung, so wie Gott es einst vorgesehen hat. Und es sollte uns aber auch zu einem Bekenntnis dienen. All das schaffen wir nicht aus uns selbst. Die größten Philosophen haben alle menschlichen Versuche, alle menschlichen Werke reichen nicht aus, um das Bild Gottes wieder zurückzugewinnen. Wir können das, was wir verloren haben durch die Sünde, nicht durch unsere eigenen Kapazitäten, durch unsere eigene Erkenntnis, durch unsere eigene Gerechtigkeit, durch unsere eigene Heiligkeit, können wir es nicht wiederfinden. Können wir es nicht zurückerobern. Wir können diesen Aufruhr, den wir Menschen selbst verursacht haben, nicht wieder schlichten. Und deswegen müssen wir erkennen, all diese Herrlichkeit des Bildes Gottes von Natur aus. Aber er hat vollkommen das Menschsein ausgeführt. Deswegen wird er der zweite Adam genannt. Der zweite und letzte Adam. Er hat das hervorgebracht, zurückgewonnen, zurückerobert, was Adam verloren hat an dem Bild Gottes. Und deswegen werden wir nach dem Bild Christi zurückgestaltet, umgestaltet. Er hat das errungen. Und wir haben das so wunderbar in Psalm 8 gesungen. Und im Hebräerbrief wird gesagt, ja, das bezieht sich auf Christus. Er wurde erniedrigt durch das Todesleiden. Aber er ist auferstanden. Ihm ist alle Herrschaft gegeben. Und mit ihm auch alle, die zu ihm gehören und die nach seinem Bild umgestaltet werden. Wiederhergestelltes Menschsein finden wir in Christus. Gott, er ist Mensch geworden, um Menschen zu erlösen und zu einer Herrlichkeit zu führen, sogar noch über das hinaus, was Adam hatte. Und wir können das wertschätzen. Christus stellt das wieder her, was kein Kaiser und kein Arzt und kein Wissenschaftler wiederherstellen kann. Und das allein durch Glauben, aus Gnade, in Christus. All die seelischen Eigenschaften und sogar das Versprechen der vollkommenen Stellung als Herrscher unter Gott über der Schöpfung, als Erben aller Dinge, als Herrscher zusammen mit Christus, all das stellt Jesus in uns wieder her durch den Glauben allein. Und so wollen wir, wenn wir auch über die ursprüngliche Schöpfung des Menschen nachdenken, wollen wir hinschauen auf ihn, der das Menschsein zum Ziel führt, Jesus Christus, und der in uns wiederherstellen kann durch den Glauben, was wir verloren haben. Aber er führt uns zurück in die Herrlichkeit, die er errungen hat. in das Reich, das er erbt. So wollen wir ihn dafür preisen. Amen.